Kühlschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands.
Da warst du halt extrem cool, wenn du wirklich ein Logo-Tief von Jack & Jones mit zur Schule gebracht hast.
Ja, oder? Voll. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber...
Kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Das ja.
ist einfach krass.
Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes. Heute mit einem ganz besonderen Gast links neben mir auf der Couch. Und ja, ich würde einfach mal gar nicht großartig drum herum reden. Ich würde einfach mal sagen, herzlich willkommen, Patrick. Grüß dich, mein Lieber.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wie geht's dir? Alles gut?
Fantastisch, ja.
Wie war denn die Fahrt von Berlin nach München?
Ja, ich bin ICE gefahren. Es war ganz entspannt eigentlich.
Sehr, sehr geil.
Bisschen verspätet natürlich wie immer, aber doch gut hergefunden.
Sehr, sehr schön. Ja, warum Patrick heute hier ist? Er ist Founder, kann man das sagen, dass du Founder
ja.
bist? Ja. Er ist Founder von einer ganz bekannten Fashion-Brand, die aktuell so sein Unwesen treibt in der Fashion-Szene. Ja, genau. Also heute geht es um eine noch junge, aber sehr erfolgreiche Streetwear-Brand aus, wie ihr es eben mitbekommen habt, aus Berlin-Mitte. Und ich lese jetzt einfach mal was vor, damit die Zuhörer oder Zuhörerinnen so ein bisschen wissen, um was es geht.
Ich bin gespannt.
Die Ästhetik, der moderne Yuppie, ein Mix aus klassischer Streetwear und Elementen zeitloser Klassiker. Der Fokus liegt hierbei stets auf Schnitte, Stoffe und Farben mit dem Ziel, die zukünftigen Lieblingsteile der Tragenden zu kreieren. Gegründet wurde die Brand 2021 zum Corona-Hochpunkt, kann man das so sagen?
Ja.
Ja, genau. Und das Besondere an der Brand ist, die wurde jetzt nicht durch künstliche Verknappung, wie man es halt so kennt, ja, oder durch irgendwelche Hype-Geschichten, wurde die Brand nicht groß, sondern ihr zeichnet euch ja aus, dass ihr wirklich richtig geile Pieces macht, aufgrund von Farbkombinationen, Schnitte, ja, all sowas.
Ne? Ja, das versuchen wir auf jeden Fall. Wenn genau. das so bei dir ankommt, dann super. Genau. Also wir waren von Anfang jetzt nicht so nie die Hype-Brand, die jetzt irgendwie super, dann nach einer Stunde ist alles sold out, sondern wir wollten immer Klamotten machen, die Leute auch tragen können, die Leute auch bekommen können. Und ja.
Genau, richtig. Ja, wir spannen euch mal nicht zu lang auf die Folter. Es geht heute um Prohibited Clothing. Ja. Und ja, ich würde einfach mal fragen, wie kam es eigentlich zu dem Namen? Weil Prohibited ist ja ein Name, der im Kopf bleibt. Also wenn ich das so lese, dann bleibt es im Kopf. So. Aber wie kamst du da drauf? Vielleicht kannst du darüber mal vielleicht ein bisschen was sagen oder so.
Auf jeden Fall. Also wie du schon gesagt hast, so, wenn man sich so einen Namen überlegt, dann ist ja die Frage, so, das muss irgendwie cool aussehen, das muss auch als Logo gut funktionieren, das muss irgendwie bei den Leuten im Kopf bleiben. Und Prohibited, das heißt ja auf Englisch, also auf Deutsch übersetzt quasi verboten. Und damit kann man natürlich viel machen. Wir haben am Anfang, oder unsere Philosophie war eigentlich immer, dass wir die Sachen anders machen als alle anderen. Alles anders als alle anderen, so 5-mal A. Und dann haben wir gesagt, es passt irgendwie auch gut so vom Namen, so, weil wir Sachen gemacht haben, die eigentlich in der herkömmlichen Streetwear-Szene oder in der Fashion-Szene verboten sind. Wie zum Beispiel, dass wir ganz am Anfang nur auf Amazon verkauft haben.
Okay.
Was ja irgendwie keine andere Brand macht. Und so haben wir immer versucht, Sachen irgendwie da oder Sachen zu machen, die keine andere Brand macht und dann so mäßig zu, vom Namen her auch irgendwie verboten, das zu machen oder verboten, überhaupt so zu denken. Genau, und dann war das eigentlich so eine Kombination aus allem, so von der Bedeutung gibt es, glaube ich, viel her und da haben wir irgendwie sehr viel wiedergefunden und dann, wie ich schon meinte, da muss ich irgendwie cool anhören. War aber ehrlicherweise jetzt rückblickend, ob ich den Namen nochmal so wählen würde, I don't know, weil das... Die Aussprache ist in Deutschland sehr schwierig. Da haben wir wirklich schon alles gehört. Also so richtig Englisch wäre eigentlich so prohibited.
Prohibited.
So mit so einem D quasi schon statt des Ts. In Deutschland ist eher dann so prohibited, so mit dem scharfen T. Aber da gibt es auch wirklich von prohibited, prohibit. So, da gibt es wirklich alle. Und wir machen uns da selber immer schon so ein bisschen lustig, so wenn wir das sowas auf TikTok oder wenn irgendwie Influencer das aussprechen und so, weil es ist irgendwie so ein Running Gag geworden, dass niemand diesen Namen so richtig aussprechen kann. Vielleicht ändert sich das irgendwann, aber ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit beim Namen, aber wenn man den wiedererkennt, zumindest vom Geschriebenen, dann ist es schon mal gut.
Ja, Wahnsinn. Ja, da bin ich tatsächlich auch gerade wieder schuld. Ich habe es tatsächlich auch falsch ausgesprochen, aber...
Aber ziemlich accurate. Also für deutsche Verhältnisse, sowas in Deutschland hören, schon sehr gut.
Sehr, sehr schön. Ja, mega geil. Ja. Was ist denn so die Zielgruppe bei euch? Also ist das denn eher für, ich sage jetzt mal, junge Leute in unserem Alter oder... Habt ihr da auch ab und zu mal im Postfach eine Anfrage von einem 12-Jährigen, 13-Jährigen oder vielleicht mal von einem 50-Jährigen Vater oder sowas? Wo kann man diese Zielgruppe da so ein bisschen einordnen? Würde mich da interessieren.
Ja, also tatsächlich gedacht war es natürlich irgendwie Männer Streetwear, so das, was halt auch, wovon es ja auch irgendwie, keine Ahnung, Le Faster Young, Pegador, 6PM, so diese Range, so da gibt es ja einen Haufen von Brands und in dem Segment würden wir uns auch ansiedeln, also klassischerweise eigentlich Männer, also oder Jungs zwischen 16 und 25, so, das war so die Kernzielgruppe am Anfang. Mittlerweile ist es wirklich von bis, also auch wie du schon sagtest, von dem 12-Jährigen bis zum 50-Jährigen, also da gibt es eigentlich fast keine Zielgruppen mehr, die wir da nicht irgendwie treffen, gerade natürlich, wenn man irgendwie Basic Hoodies macht, so ein Basic Hoodie, das tragen viele Leute, da erreicht man viele mit oder holt man viele mit ab und das zeigt sich auch und interessanterweise, wir sind ja als Männermarke quasi gestartet, natürlich irgendwie ist es sehr Oversize ist immer sehr Unisex, mittlerweile ist es wirklich schon so, dass auch so 40% unserer Kunden weiblich sind, auch in der weiblichen Zielgruppe kommen die Sachen sehr gut an.
Ja. Ich finde auch die Art und Weise von deinen Klamotten so, also die ihr produziert, die passt auch. Also das ist ja sehr, sehr beliebt bei den Frauen aktuell. Ja, diese Loose Fits, ja, diese Boyfriend Hoodies zum Beispiel.
Ja.
Ja, das passt. Also es macht schon Sinn, was du sagst so, ne?
Ja.
Weil ich meine, es gibt ja auch, also damals war auch, gab es ja Worst Behavior. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Auf jeden
das
Fall.
War ja damals auch 2016, 2017 war das ja eine Brand, die sich ja nur auf Frauenmode spezialisiert oder auf Frauenprodukte spezialisiert hat.
Ja, die sind damit halt groß geworden, ne? Und haben jetzt auch so Männer so ein bisschen nachgezogen, weil das bei diesen Oversized Fits muss man ja sagen, die verzeihen natürlich relativ viel Passform, weil die sind ja eh zu groß, ne? Und ob die jetzt irgendwie 1-2 Zentimeter so, deswegen und das ist natürlich perfekt, also vom Zeitpunkt her, dass sowas halt jetzt gerade getragen wird, dass sowas jetzt gerade Trend ist seit ein paar Jahren und sich auch noch weiter fortsetzt, weil damit kriegst du irgendwie jeden unter in den Klamotten, ne? Weil es geht so groß und so und dann für Frauen. Bei West Behavior zum Beispiel ist auch so, die haben den gleichen Schnitt für die Männer und für die Frauen bei den Hoodies und das ist dann einfach nur das Size Grading, also sozusagen, die machen einfach kleinere Größen noch, so machen wir das auch. Und dann hast du halt so die großen Größen eher für die Männer und die Frauen kaufen dann halt XXS bis M oder sowas, so typischerweise. Ist natürlich auch von bis, aber so haben die das quasi das gleiche Produkt und einfach einen relativ großen Größenspektrum und dann,
ja, krass,
dann fängst du damit beide Zielgruppen ab. So.
Also gerade bei dieser Größenauswahl, da will ich dich später auf jeden Fall auch noch was fragen. Drauf, ne? Weil manchmal trage ich, weiß ich nicht, manchmal probiere ich eine M an, aber eine L passt auch, eine S passt auch, aber dann heißt das jetzt nicht mehr S, M, L, XL, diese ganzen Konfektionsgrößen spielen dann nicht mehr diese klassische Größe wieder, sondern eher so, wie du es gerne trägst. Möchtest es eher ein bisschen enger haben, möchtest dann doch eher looser haben und so. Also das ist schon, ist schon schwer eigentlich, so diese Maße hinzubekommen. Oder wie geht ihr da vor? Also einfach mal interessieren. So.
Wir gehen da sehr hemdsärmlich vor, aber wie ich schon gesagt habe, das Gute ist natürlich die Oversize-Fits, die verzeihen halt viel. Ne? Wenn du halt super, also so Tailored-Kram machst und so, dann muss natürlich 1:1 sitzen. Bei so einem Hoodie, wie ich schon sagte, der ist eh zu groß, ob der jetzt 1 Zentimeter länger oder kürzer ist oder so, das fällt jetzt im Gesamtlook dann gar nicht so auf. Das ist eigentlich die ganze Kunst dahinter, sag ich mal. Also wir gucken natürlich, was tragen die Leute bei anderen Brands. Das hilft natürlich, wenn man als neue Brand auf den Markt kommt und so. Und dann gibt es halt so Platzhirsche wie LFDY. Und das ist natürlich die Frage, wenn die Leute bei LFDY eine L tragen und bei uns wäre das dann aber quasi eine XXL oder sowas. Das ist natürlich irgendwie ungewohnt für die Leute. Das heißt, wir versuchen da schon, uns so quasi auch im Markt von den Sizes irgendwie zu bewegen, damit die Leute halt auch direkt dann halt ihre Größe finden, die sie dann auch tragen wollen.
Genau. Also man sieht es auch visuell. Du hast ja gerade ein Prohibited Hoodie an, einen Half-Zip hast du an.
Ja.
Für die Leute, die auf YouTube jetzt gerade zuschauen, die können es auf jeden Fall sehen, auch von der Passform her. Wirklich sehr cool oversized. Silberner Zipper. Dann hast du hier rechts habt ihr das Prohibited Logo und da unten dann auch nochmal, wie spricht man es aus?
Garments,
genau. Genau, also vielleicht nochmal zum Outfit of the Day heute. Was hast du heute an? Wir sehen oben den Zipper, den habe ich ja gerade schon genannt, aber was trägst du denn sonst noch so?
Ja, ich habe mich natürlich heute richtig in Schale geschmissen und full privated fit heute angezogen. 530 New Balance trage ich im Moment tot, muss ich sagen. Also seit einem Jahr wirklich irgendwie so, eigentlich so der Daily-Schuh für mich geworden.
Auch mit, glaube ich, einer der erfolgreichsten Modelle aktuell von New Balance.
Ich denke auch, ja. 550, 530, glaube ich, das sind schon so die...
Genau, besonders an dem Schuh finde ich, dass du den sowohl zum Sport tragen kannst, also du siehst auch Leute, die damit Sport treiben, joggen gehen am See, du kannst damit aber auch abends im Café sitzen und chillig mit deinen Freunden ausgehen.
Ja.
Das hat New Balance sehr, sehr gut gemacht.
Finde ich auch, und das ist ja auch so ein bisschen so Zeitgeist, dass man halt so Sachen in bestimmten Kontexten ganz anders kombinieren kann. Mhm. Ne? Und das ist auch so ein bisschen, wo wir auch hinwollen. Klassische Elemente, aber dann cool zu kombinieren und vice versa so. Mhm. Genau, deswegen ist es für mich auch, ja, absolut Top-Schuh-Moment.
Mega, auch gemütlich, ne?
Sehr gemütlich, bisschen kalt im Winter, muss man sagen, weil es sehr luftdurchlässig ist, so ein Sportschuh, ne? Also ich glaube, der kommt ja sicherlich irgendwie ursprünglich mal aus diesem reinen Sportbereich und dann haben irgendwie Leute angefangen, den auch so zu tragen und jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon mehr Lifestyle-Schuh als Sportschuh, aber dadurch halt sehr luftig und so und belüftet den Fuß halt gut, was jetzt, wenn der Wind kalt ist, dann ein bisschen, aber in der Stadt geht's ja.
Mega.
Genau, dann Hose ist von uns unsere Carpenter-Pants, die haben wir jetzt in der Fall-Winter-Kollektion rausgebracht. Wir haben mit Hosen so ganz sachte angefangen, das waren jetzt so die ersten Modelle, die wir jetzt mal rausgehauen haben, aber ja, trage ich super gerne.
Das hat so einen Workwear-Charakter, ne?
Genau, ja.
Auch Farbe beige, trifft absolut den aktuellen Geist, so Fashion-Zeitgeist. Auch von den Nähten her sehr interessant. Ja, es ist halt, also ich finde es so von, also es ist halt eine Workwear, also so ein bisschen in die Richtung, ne?
Ja, ja, gibt es ja auch typischerweise ja Carhartt Standardprodukt, eigentlich so diese Carpenters und hat man jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren haben das ja auch viele sowohl auf Denim gemacht, diese Doppelknie Applikation hier, sage ich mal. Ja. Hat man in allen Formen und Farben da schon gesehen, aber fand ich auch sehr nice. Persönlich und trage ich super gerne.
Genau, neben Carhartt gibt es, glaube ich, noch Dickies, die sowas gemacht haben.
Ja.
Habt ihr die auch in anderen Farben oder ist...
Das war der erste Colorway, der jetzt in der Fall Winter rausgekommen ist, weil wir einfach mal sehen wollten, so wie reagieren die Leute drauf. Wir haben ja eigentlich den größten Erfolg mit Hoodies und T-Shirts gehabt und jetzt war natürlich die Frage, wenn wir jetzt auch Hosen machen, so ein bisschen komplexere Styles, so nehmen die Leute das an, schicken es zurück, weil die sagen, oh, nee, ist völliger Schmutz, ich will nur mal meine Hoodies kaufen, deswegen haben wir da erstmal easy angefangen, aber jetzt für die upcoming Spring Collection, da sind auf jeden Fall noch neue Colorways geplant.
Sehr geil. Ja, wenn euch die Hose gefällt und ihr auch mal so wissen wollt, wie die Sizes sind und Description und sowas, in der Beschreibung stehen auf jeden Fall die einzelnen Pieces. Da könnt ihr sofort über Link, könnt ihr dann auf die Seite gelangen. Genau, aber du hast noch was auf dem Kopf.
Genau, ich habe, das ist ein Sample tatsächlich. Headwear machen, fangen wir jetzt auch an zu produzieren. Das ist einfach eine Cap, so ein bisschen Trucker-Cap, ein bisschen höherer Spann. Mit Logo-Stick einfach drauf an den Seiten noch ein bisschen und Contrast-Schirm.
Auch so dieses charakteristische Zwei-Farben-Prinzip, ne? Das habt ihr bei den Hoodies auch. Finde ich cool.
Bei einem Hoodie musst du halt ja immer überlegen, was kannst du da irgendwie noch machen, was haben die Leute nicht gesehen, weil am Endeffekt ein uniformer Hoodie mit irgendeinem Print drauf, das gibt es ja in jeglichen Formen und Farben und von allen Brands irgendwie zuhauf. Und deswegen ist natürlich so, suchen wir auch manchmal so ein bisschen nach Details, die wir ändern können und diese Contrast-Hood, das war jetzt auch nicht die ersten, die es gemacht haben, aber fand ich irgendwie so einen nicen, so gibt dem Hoodie irgendwas bisschen Spezielleres und sieht man jetzt nicht so oft, deswegen haben wir das gemacht in der Herbst-Winter-Kollektion auch und jetzt mit den Caps nochmal so darauf ein bisschen aufgesetzt.
Genau. Ja, also die Farben erinnern mich tatsächlich an den Contrast-Hoodie.
Genau, ja, das war so ein bisschen aus der Phase noch so ein Muster.
Schaue ich mir aktuell auch an, finde ich cool. Passt auch zu meinem Hauttyp und so. Finde ich mega cool. Ja, nice. Kommt zu mir. Nichts Spektakuläres heute. Ich habe oben was ist denn das? Ein Oberteil einfach an. Es ist, weiß ich nicht, glaube ich, Zara oder sowas. Uniqlo-Hose, eine sehr, sehr schöne Stoff. Also ich bin gerne so ein Anzughosenträger, das mag ich halt ganz gerne. Deswegen trage ich halt eine Uniqlo-Stoffhose, breiter Schnitt. Also was heißt breiter Schnitt? Gerade geschnitten, ein bisschen breiter. Unten meine Boots, meine Plateau-Boots. Und wie gesagt, bisschen Schmuck. Das mag ich halt einfach ganz gerne. Hier so ein Onyx-Ring, der einfach ein bisschen passt. Ja, relativ schlicht gehalten, damit wir uns clean. So ein bisschen auf dich konzentrieren, auf deiner Brand heute.
Aber ist auch passend. Wir sind ja auch sehr minimalistisch, sehr clean unterwegs. Genau, und daher ein gutes Outfit gewählt, die Brand.
Voll nice. Corona-Hochzeit 2021.
Ja.
Der Startschuss. Wie ist das so? Sitzt man zu Hause, man hat Langeweile, weil man nicht rausgehen kann und man denkt sich, so, ich erfinde jetzt einfach mal oder ich konstruiere jetzt oder weiß ich nicht, ich rufe jetzt einfach mal eine Fashion-Brand ins Leben. Oder wie war das? Also wie kamst du da drauf, Prohibited ins Leben zu rufen?
Ja, Das ist in der Tat eine interessante Frage, weil eigentlich war das nie geplant, eine eigene Brand zu machen. Oder beziehungsweise, ich muss sagen, mit 16 hat mich so dieses Fashion-Fable so ein bisschen gepackt. Ich habe da so während der Schulzeit in einem Store in Flensburg, ich komme aus Flensburg, da habe ich in einem Store angefangen zu arbeiten, Klamotten zu verkaufen. Und das hat mir irgendwie voll Spaß gemacht und seitdem hat mich die Branche eigentlich nie losgelassen, habe aber beruflich nochmal so einen Schwenk gemacht. Mhm. Also eigentlich aus der BWL-Richtung, also dann BWL studiert, dual, was ganz anderes gemacht. Und dann 2020 haben wir die Firma gegründet im Sommer. Also das ist quasi noch ein Jahr bevor wir mit Privileged angefangen haben. Und damals haben wir angefangen, Brands zu bauen mit Influencern zusammen. Mhm. Haben dann 2 Jahre lang das gemacht und insgesamt so 10 Brands, das meiste Fashion-Brands, ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel, um Erfahrung zu sammeln in dem Bereich E-Commerce zu verstehen. Das Team haben wir dann derzeit aufgebaut. Also wir haben wirklich auch alles in-house gemacht, die Shops gebaut, dieses Produktdesign gemacht, den Import, das Lager gemacht, Versand gemacht. Okay. Also alles quasi in dieser Firma mit diesen verschiedenen Brands. Und durch die Fashion Brands halt auch dann die Kontakte zu den Herstellern aufgebaut, das ganze Geschäft verstanden, so wie müssen die Schnitte sein, so Produktionen gemacht und sowas, dass wir einfach so, ja, unsere Erfahrung gesammelt haben. Und dann haben wir uns irgendwann arroganterweise gesagt, ey Jungs, ich glaube, mit den Influencern ist alles cool, aber ich glaube, wir können das selber noch besser.
Geil.
Und dann waren geile die anderen, waren die, wir sind zu dritt gegründet, die anderen beiden waren strikt dagegen, eine eigene Fashion-Brand zu machen. Die haben auch sagen auch bis heute, sie wollten nie eine eigene Brand machen, aber ich habe dann gesagt, ey, lass es probieren. Und habe mich dann glücklicherweise durchgesetzt. Und dann haben wir quasi mit unseren bestehenden Kontakten, quasi in einem bestehenden Setup, die Brand ins Leben gerufen. Und das, die erste Bestellung war eigentlich ein Basic Tee in 4 Farben. Okay. Schwarz, weiß, grau, braun.
Mit Print auch?
Nee, komplett basic.
Komplett
einfach
weiß.
Nur, einfach oder nur
also
blank.
Die Farbe. Ach,
genau.
Krass. Geil.
Einfach nur, und das ist ja auch so ein bisschen so, wo wir herkommen. So, also ich will mich eher auf Schnitte, Stoffe, Farben konzentrieren, weil ich finde, das ist so eigentlich der Kern eines Piece. So, weißt du, wenn die Farbe geil ist, wenn der Schnitt geil ist, wenn der Stoff sich geil anfühlt, dann ist das irgendwie schon 95%.
Ja, natürlich,
und da
noch
so ein bisschen Veredelung drauf und so ist alles cool, aber das war eigentlich so sehr, okay, was macht ein T-Shirt aus? Das sind eigentlich die 3 Sachen, Schnitt, Stoff, Farbe. Und darauf uns erstmal zu fokussieren, die haben wir dann produziert als Basics und dann hatten wir sie halt bei uns im Lager, war auch alles cool, ich war super happy mit dem Ergebnis und dann war aber ganz schnell die Frage so, boah, wo verkaufen wir das denn jetzt? Weil wir haben ja überhaupt, uns kennt keiner hat auf uns gewartet. Auch Basics gab es zu dem Zeitpunkt natürlich schon wie Sand am Meer.
Aber wer ist wir? Also wie viele Leute seid ihr?
Genau. Also wir haben zu dritt gegründet. Mhm. Und davon sind 2, also ich und Philipp, mein Mitgründer, wir sind operativ quasi tätig. Der dritte, der Nico, der ist so ein bisschen, der lebt in den USA, macht so ein bisschen mehr so Trendrecherche und läuft so ein bisschen in der ganzen Fashion-Welt für uns rum.
Cool.
Seine Frau ist da sehr, sehr involviert in dieser High-Fashion-Szene, deswegen hat er da auch so durch Netzwerk und so, ist das genau, was er so beisteuert in der Firma. Philipp und ich leiten das Geschäft hier in Deutschland und jetzt sind wir so 14 Leute aktuell.
Cool,
ja.
Cool, mega. Genau, aber du wolltest aber erzählen, wo ihr das Ganze vermarkten wollt.
Genau.
Ich habe jetzt leider ein bisschen dazwischen
gesprochen. Naja, alles gut, ist ja eine wichtige Frage.
Genau. Dann hattet ihr die Sachen im Lager, die waren perfekt. Die Blanco-Tees vom Schnitt her optimal.
Ja.
Wie ging es weiter?
Ja, dann war natürlich die große Frage, wie kriegen wir jetzt Aufmerksamkeit? Wo holen wir jetzt unsere Kunden her? Weil mit einem weißen T-Shirt Aufmerksamkeit zu bekommen, ist natürlich extremst schwierig. Und ich muss sagen, so aus der Historie heraus, wir waren immer schon gut in Amazon. Also das ganze Marktplatzgeschäft und so, ich habe das halt vorher schon gemacht, beratend oder auch für eigene Produkte in anderer Rolle, sage ich mal. Deswegen wusste ich, wie Amazon funktioniert. Und da kommen wir wieder zurück zum Anfang, immer oder alles anders als alle anderen. Auf Amazon kauft ja eigentlich keiner Fashion, der sich wirklich für Fashion interessiert. So, es ist natürlich sehr verpönt so. Und da gibt es halt irgendwie so diese Tommy Hilfiger von vor 3 Jahren Sachen und so Jack and Jones und dann halt so ein bisschen so Private Label, so weißt du, so Fruit of the Loom, 2 T-Shirts, 20 Euro.
Gildan,
genau. Gildan, diese ganzen so sehr preisgetrieben, so ist der Marktplatz halt. Und dann war so ein bisschen die Hypothese, naja, Amazon macht halt über 50% des Onlinehandels in Deutschland aus. Und es wäre ja verrückt zu denken, dass keiner von diesen Streetwear-Kunden, von dieser Streetwear-Zielgruppe, sondern keiner einen Amazon-Account hat. Also auf jeden Fall werden da welche einen Amazon-Account haben und auch regelmäßig bei Amazon bestellen, aber die werden halt überhaupt nicht gesurft. Also die kriegen halt, diese Streetwear-Produkte kriegst du halt nicht auf Amazon. Und dann war eigentlich die Hypothese, okay, wir versuchen, unsere Produkte auf Amazon zu platzieren und genau diese Kunden abzufangen, weil das macht bisher noch keiner. Und wir waren, glaube ich, von Tag 1 das so gefühlt teuerste Shirt, was man irgendwie kaufen konnte, so als Basic, also 35 Euro, was, glaube ich, für die Qualität in Ordnung ist, aber für Amazon halt sehr teuer war.
Auch für damalige Verhältnisse teuer, mittlerweile normal.
Ja, aber das war schon so auch die Zeit, wo es schon so Peso Ross gab und sowas für 50 Euro.
Ach so, okay, das war schon die Zeit.
Genau, ja. genau. Das war alles schon am Start. Und wir haben dann mit 35 Euro dafür relativ aggressiv gepriced, würde ich sagen. Aber für Amazon-Verhältnisse trotzdem sehr, sehr teures Produkt. Aber das hat richtig gut funktioniert. Und dann von da ging es dann weiter. Dann haben wir einen Hoodie gemacht, das gleiche Prinzip so. Und dann lief das ein halbes Jahr so gut, dass wir gemerkt haben, auch so die Leute kaufen auf Amazon und folgen dann aber auch auf Instagram und so, wo allen nichts passiert ist. Und da haben wir gemerkt, okay, Leute feiern das Produkt irgendwie, wir erreichen die darüber. Und dann sind wir, alle anderen Influencer-Brands haben wir dann abgegeben oder verkauft oder aber aufgelöst und dann voll rein.
Nochmal kurz zum Anfang, habe ich das richtig verstanden? Ihr habt mit Nahrungsergänzungsmitteln angefangen?
Tatsächlich das ganz erste Produkt von der Firma waren Nahrungsergänzungsmittel.
Also ein Eiweißshake
mit
oder
dem YouTuber. Nee, das waren so Brain Enhancer, sag ich mal, so Nootropics.
Ah, okay.
So für bessere Konzentration und so. Das war mit einem YouTuber zusammen und der hatte halt so einen sehr spezifischen Kanal für dieses Thema, wo es so viel so um, ja, so, wie heißt das, Biohacking ging.
Okay.
Und da haben die Produkte halt gut gepasst, hat auch richtig gut funktioniert. Und dann von da ging es dann weiter. Das war der ganz erste Drop, ausverkauft nach 12 Stunden, war super.
Geil.
Und dann ging es halt weiter und dann haben wir ja mit, also kann man auch, ist ja, wenn man sich die Mühe machen will, kann man das recherchieren, aber zum Beispiel mit Papa Platte haben wir seine Klamotten gemacht.
Ja, krass. Leuten, ja. Also ihr habt auch designt oder auch?
Ja, das bei ihm jetzt speziell, das Design kam von denen und dann haben wir quasi, also der Print und dann bin ich damit in die Türkei geflogen und habe das dann vor Ort produzieren lassen.
Also mit ihm zusammen in die Türkei geflogen?
Wir waren nicht zusammen da, nee, ich war immer in Köln dann und ich bin alleine in die Türkei, habe das da gemacht und dann Samples und so, das ist ja relativ easy mittlerweile.
Ja, das finde ich ja richtig geil. Also wenn du da jemanden hast, der sagt, ey, guck mal, ich habe da ein Projekt, was ich gerne mit euch zusammen umsetzen möchte, das finde ich ja Wahnsinn, ey.
Ja.
Gerade auch Papa Platte ist ja auch damals noch gar nicht so bekannt gewesen wie heute, ne? Also ist das dann Merch gewesen oder war das?
Ja, okay. Ja, das war okay. Sehr merchig. Also das Tee sieht man auch relativ regelmäßig auch noch irgendwie auf YouTube irgendwo bei irgendwelchen Leuten, die das dann tragen. Auch so viele von seinen Friends haben das bekommen. Das war eigentlich im Prinzip genau das gleiche Tee vom Schnitt her, wie wir das jetzt verkaufen immer noch. Es war ein bisschen andere Komposition vom Stoff her. Und dann halt einfach sein Logo drauf. Das war jetzt keine Brand, er hat keine eigene Fashion-Brand gemacht, sondern es war eher so ein bisschen Merch, aber schon so sehr fashionable Produkt.
Ja, ich kann mich, glaube ich, dunkel dran erinnern.
So ein schwarzes Tee ist das mit so einem lila.
Ja, genau, das war auf jeden Fall so.
Ja.
So ähnlich wie das Butterfly-Tee damals von Peso.
Genau, so vom Vibe her. So.
Ja, 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 okay.
Vielleicht können wir das ja mal einblenden.
Dann, ja, natürlich. Ja.
Aber genau, das haben wir produziert tatsächlich. Ja,
genau, und, hier ist das Butterfly-Tee. Und jetzt im Vergleich, die Brand von, oder das Shirt von Papa Platte, hat es irgendwie ein Motto gehabt oder war das irgendwie so ein, hat es einen Namen gehabt oder sowas?
Das bestimmt, aber
bestimmt,
so ganz genau, ich glaube, das hieß einfach, nee, es hieß, glaube ich, einfach nur Papa Platte Tee.
Ah ja, okay, ja. Krass. Okay, also der Umschwung von damaligen Produkten auf Fashion war dann einfach so eine Schnapsidee.
Nee, wir hatten schon die Idee, Fashion-Produkte zu machen, aber ich kannte den YouTuber von vorher noch und da war das halt relativ schnell umzusetzen und mit Nahrungsergänzungsmitteln, es ist ja im Endeffekt, haben wir Online-Handel gemacht, das Produkt ist ja erstmal gar nicht so relevant für das Geschäft, was wir da gemacht haben, aber also wir hatten zwei Nahrungsergänzungsmittelmarken und der Rest war alles Fashion Brands. Also krass. Wir haben da schon eher Fashion gemacht als Nahrungsergänzungsmittel, aber streng genommen war das erste Produkt Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, krass. Du hast erwähnt, du hast am Anfang in einem Laden gedroppt, also in einem Fashion-Laden. Was war das für einer?
Das waren Jack and Jones damals.
Cool.
Tatsächlich. Aber cool. Das war fairerweise, muss ich sagen, bevor jetzt also ist natürlich heute nicht mehr so cool, aber das war 2012 oder so, also da war das noch, also zumindest in kleineren Städten, da ging das noch voll ab, so da sind alle darauf irgendwie abgefahren, auf die Denims und auf die Hoodies von denen, aber es ist halt irgendwie trotzdem das gleiche Geschäft, so und
natürlich,
Fashion zu verkaufen irgendwie mit Kunden, so das hat mir irgendwie voll Bock gemacht und dann.
Jack and Jones hatte damals echt eine Prime,
ja,
das muss man echt sagen. da ging ich noch zur Schule, ja, zur Oberstufe. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin 29, werde dieses Jahr 30.
28, bei mir das genau in der Phase.
Wahrscheinlich. Ja. Und da warst du halt extrem cool, wenn du wirklich ein Logo-Tief von Jack & Jones mit zur Schule gebracht hast.
Ja, oder? Voll. Das so kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Kann
aber
man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist einfach krass. Und wenn man jetzt so zurückblickt, guck mal, Fashion-Trends kommen ja immer wieder. Ne? Du hast ja mal die 80er, die 90er. Aktuell sind ja die 2000er präsent mit Baggy-Hosen und so weiter. Und irgendwie kommt alles irgendwie wieder. Und ich frage mich wirklich, ob irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, dass Jack & Jones mal wiederkommt mit diesen Logotees und sowas.
Ich glaube, bei denen jetzt insbesondere, die haben es halt so krass ausgerollt, dass du es halt überall bekommst und so. Ich glaube, bei denen ist jetzt schwierig, dass die nochmal diesen Coolness-Faktor wiederherstellen. Ja, weil ich glaube, wenn du einmal so wirklich alles so Money-Glitch-mäßig alles mitnimmst, was du kannst und das halt weltweit, also es ist ein krasses Business-Bestseller.
Absolut.
Riesenfirma. Also ich glaube, ja, nach Inditex wahrscheinlich so die zweitgrößte oder zweit erfolgreichste Fashion-Firma in Europa aus so einem kleinen Kaff irgendwo in Dänemark. Also krass geexekutiert. Unternehmerisch. Die Brand an sich, glaube ich, wird sehr schwierig haben, wieder so cool zu werden, wie sie das damals war.
Ja, aber auf jeden Fall.
Bei anderen Brands auf jeden Fall.
Es war seine Zeit und das, ich meine, die haben zur damaligen Zeit haben sie alles richtig gemacht.
So. Absolut.
Und das darf man, also darf man nicht unterschätzen. Das
ist der Typ ist Multimilliardär.
Absolut.
Also im Endeffekt.
Wahnsinn. Ja, ich sag mal so, das ist egal, wo man droppt, so. Das Wichtige ist so, du warst dann auch auf einer Plattform, ne? Also hast du
drauf
und beraten und so. Das ist immer ein Grundstein. Ich meine, ich habe es jetzt schon 100 Mal in dem Podcast erwähnt und Leute, sorry, es tut mir wirklich leid, aber ich habe damals auch bei Levi's gearbeitet.
Ja.
So, da hast du erstmal echt, da fängst du halt an, dir mal bewusst zu machen, wie viele verschiedene Hosenschnitte es gibt.
Das ist
gibt,
krass,
ne?
Ja. Genau so. Das, ja.
Und damals, das weiß ich nicht, da war ich Student, da hatte ich nicht so viel Kohle, da konntest du dir, glaube ich, pro Saison konntest du dir dann 3 Hosen aussuchen.
Ja.
Und eine Hose hat halt 100 Euro gekostet und da konntest du dich halt rumprobieren. So.
Ja.
Und das fand ich halt cool und das legt dir halt so einen gewissen Grundstein für dieses Verständnis von Mode. So, ne?
Ja, voll.
Genau. Würdest du aber sagen, so den Job damals, den du gemacht hast und halt auch das BWL-Studium und alles, hat das was mit der Inspiration zu tun? Was, oder anders gefragt, hat das was mit deiner aktuellen Inspiration zu tun, wie du deine nächsten Kollektionen gestaltest oder gestaltet hast?
Also,
oder woher nimmst du die Inspiration für Prohibited?
Also ist auf jeden Fall so die, da ist so die Keimzelle, sage ich mal, dieser Passion für Fashion hergekommen, würde ich schon sagen. Und witzigerweise auch stilmäßig, also ich habe mich damals so, ich weiß auch nicht, so ein bisschen strebermäßig auch, aber ich habe damals auch schon super gerne irgendwie so ein bisschen Hemden getragen oder so oder so nice Flanell und sowas, also auch in der Schulzeit.
Ist ein Prozess, den man durchlebt, den
voll.
Musst du durchleben, ja?
Ja.
Damit du weißt, was gefällt dir und was gefällt dir nicht. Das ist ja, das trauen sich ja viele nicht, aber dabei vergessen sie, dass es extrem wichtig ist, dass du dadurch weißt, was dir gefällt und was dir nicht gefällt.
Ja, und was einem steht irgendwie und keine Ahnung, so einfach verschiedene Kategorien durchprobieren und so verschiedene Looks. Und ich glaube, war ich so 16 oder so, da probiert man sich ja natürlich noch krass viel aus. Witzigerweise ist das ja aber genau auch der Angle, den wir jetzt wieder versuchen, so ein bisschen dieses Klassische, den wir jetzt so ein bisschen versuchen, so in dieses Studio wieder reinzubringen. Und als du da gerade nachgefragt hast, ob das so der Kern der Inspiration ist, so top of mind würde ich sagen, nein, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang, ob man den ziehen will oder nicht, aber da kann man auf jeden Fall, die Brücke kann man auf jeden Fall bauen, ja.
Ja, krass, okay. Wie geht man beim Design so vor? Also, ich sitze vorm leeren Blatt, ich stelle mir das so vor, du sitzt vorm leeren Blatt und fängst an zu zeichnen, also jetzt, ne? So, aber wie fängt man an? Fängt man mit einer Hose an bei einer neuen Kollektion? Fängt man mit einem Pullover an, mit einem T-Shirt? Also, wie fängt man an? Fängt man mit den Farben an, mit den Schnitten? Sag mal.
Ja, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe das jetzt nicht gelernt oder sowas. Mhm. Das heißt, für mich war ja, was manchmal auch, glaube ich, ganz gut ist, wenn man einfach so sehr hemdsärmlich reingeht und einfach erstmal macht. So, das war eigentlich immer so der, so sind wir immer vorgegangen. Und bei mir persönlich ist es eigentlich so, dass es natürlich irgendwie einen Plan gibt, wann welche, also okay, es gibt so und so viele Kollektionen dieses Jahr und die müssen dann kommen und so und dann überlegt man sich halt so thematisch, was man halt irgendwie mit der Brand für eine Geschichte erzählen will, wo man sich dahin entwickeln will, was man das auch in was für kleinere Geschichten man das packen kann, zum Beispiel dieses Jahr, letztes Jahr haben wir sehr diesen Berlin-Film gespielt, dieses Jahr wird Prohibited so ein bisschen internationaler, ein bisschen erwachsener und so ein Trip around the world, das heißt die Kollektionen dieses Jahr werden immer nach, also die 4 Hauptkollektionen werden immer nach einer ausländischen Modestadt, sag ich mal, benannt werden, jetzt im Spring zum Beispiel nach New York. Also das ist dann Berlin to New York, ist dann die Kollektion.
Ach cool.
Und dann hat man halt irgendwie schon so ein bisschen so ein Thema natürlich und so, ein bisschen so dieser New York-Film, okay, und dann kommen dann ja direkt ganz viele Inspos. Und das schreibe ich dann auf oder zeichne es auf oder auch einfach ganz, ganz normal Pinterest-Boards und dann halt zusammenklicken und dann werden, gibt es da auch geile Empfehlungen. Und dann sieht man halt irgendwie Pieces und so und das Element da finde ich geil oder so. Mein, zum Beispiel meine Camera Roll im iPhone, alles, was ich irgendwie geil finde bei Instagram oder was ich irgendwo im Laden sehe, fotografiere ich direkt ein Herz und dann hat man einfach so eine gesamte Inspo-Liste und so eine Database quasi schon. Und wenn ich irgendwie keine Ideen habe, dann gehe ich das nochmal durch oder so. Und voll. Das habe ich da gesehen, vor 2 Jahren mal das und so. Und da, okay, da haben die voll den nicen Kragen gemacht oder keine Ahnung, bei einem Crewneck dieses, es gibt ja manchmal diese Dreiecke hier, die so reinmachst mit diesen so ein bisschen Ripstoff und so. Sowas, solche kleinen Details, das fotografiere ich dann und dann gucke ich das immer alles nochmal an und dann versucht man da sich einfach so zu nähern und dann meistens halt irgendwie, die Kategorien sind dann ja so ein bisschen klar, okay, wir brauchen ein paar Hoodies und so, wir brauchen ein paar T-Shirts, ein, zwei Hosen und dann nähert man sich dem so, macht man vielleicht ein paar Prints und dann macht man ein paar Farben, guckt natürlich irgendwie so, was sind coole Farben für die nächste Season, was machen so die Runways, was passiert da, auch von den Silhouetten und so und aus dem Gesamtkontext versucht man dann so ein bisschen so, oder versuche ich es dann so ein bisschen zu reduzieren, dass es am Ende halt so eine stimmige Kollektion ist, aber da gibt es halt auch dann 200 Teile im Entwurf sozusagen und das wird dann halt so runter reduziert auf dann die 20 Teile, die es dann am Ende werden oder so 15.
Also es hapert nicht an Ideen, sondern es ist eher schwer zu selektieren wahrscheinlich. Ne?
Ja, genau. Also ich finde, es ist ein sehr explorativer Prozess, würde ich sagen. Also einfach viel probieren und viel draften und viel machen und so und dann am Ende das runter reduzieren auf die besten Teile.
Ja, krass.
Ja.
Sucht ihr das im Team dann aus? Oder müsst ihr euch alle dann einig sein? Oder ist es dann, oder wie entscheidet ihr das? Das würde ich nochmal wissen.
Ja, also zwischen mir und Philipp gibt es eigentlich so das Commitment, ich bin zuständig für Produkt und Marketing. Das heißt, der ganze Produktbereich fällt sozusagen in meinen Aufgabenbereich und am Ende, also natürlich irgendwie versuche ich jetzt nicht irgendwas zu machen, wo jetzt das ganze Team sagt, ach du Scheiße, es geht komplett in die Hose, weil natürlich dann, also kann man auch machen, aber dann ist natürlich, wenn es dann schief geht, dann stehe ich natürlich auch ein bisschen blöd da. Nee, also die meisten, also in der Vergangenheit war das eigentlich immer so, dass das Team schon den Vibe gefühlt hat und dann gibt es halt so kleinere Änderungen und so, ey, warum macht ihr das so und warum macht ihr das nicht so? Das ist auch sehr hilfreich, weil bei uns im Team jetzt auch nicht alle super mit Fashion als Produkt sozusagen so super eng sind und die haben dann halt manchmal auch noch ganz andere Blickwinkel, weil wenn man halt irgendwie so, weißt du, diesen ganzen Fashion-Content konsumiert und so versucht, so diesen Film auch so, oder diesen Film halt so lebt, dann sind halt manche Sachen so richtig so Standard irgendwie und dann kommen andere, die damit gar nichts zu tun haben, auch nochmal so, warum machst du jetzt den Print da so hin und da so, oder warum ist da jetzt ein Stick, oder warum das nicht in der Farbe, die ist doch richtig geil und so kommen dann auch nochmal Einflüsse oder so und dann setzt man sich damit nochmal auseinander, aber am Ende vom Tag übernehme ich da schon die Verantwortung und sage, wir machen es jetzt so und dann.
Krass. Ja. Kurz nochmal zu Pinterest, ich finde Pinterest ist eines der underratedsten. Kann man das als Social-Media-Plattform betiteln? Ja?
Ja.
Pinterest ist eins der underratedsten Social-Media-Plattformen, die es gibt.
Ja.
Ich finde, Menschen nutzen das viel zu wenig.
Ja.
Aber für Inspiration kann ich, also top. Ist es auf jeden Fall eine Top-App. Ja. So.
Der Algorithmus funktioniert auch krass, finde ich. Wenn man einmal so ein, zwei Sachen geliked oder auf seine Pinwand gehauen hat, dann gibt es da, also der Algorithmus, alles, was er mir vorsteckt, denke ich so, ja, geil, geil, geil. Und dann fühlt sich so eine Pinwand auch richtig schön.
Ja, krass.
Kann sie echt viel sammeln. So.
Ist wirklich so. Also auch viele Leute sagen, ja, Marvin, wo holst du eigentlich bei deinen Outfits deine Inspiration her? Kannst du mir mal helfen? Wo kriege ich gute Inspiration her? Ich sage immer Pinterest. Oder auch wenn ich, sagen wir mal, einen Kunden habe, dem ich eine Stilberatung anbiete, ja. Und schauen wir uns einfach mal an, was ihm so gefällt oder in welche Richtung er sich entwickeln möchte, dann schauen wir auch zusammen auf Pinterest.
Ja.
Genau. Es ist schon, eine mächtige App.
Auf jeden Fall. Also ich schwöre darauf.
Ja. Wo würdest du denn die Brand Prohibited, in welche Richtung würdest du sie einordnen? Du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten.
Ja.
Aber, sag mal. Also sag mal.
Ja, also ich würde schon sagen, dass wir, also ich würde uns schon auf jeden Fall in den Bereich Streetwear einordnen. Einfach von den Silhouetten her, von den Produkten, die wir auch verkaufen. Wie ich ja gesagt habe, wir haben halt viel T-Shirts, viel Hoodies. Das ist ja eigentlich so, was klassisch auch Streetwear-Brands irgendwie viel machen und auch was die Streetwear-Kunden gerne kaufen. Wir versuchen da halt jetzt nicht, also aus meiner Sicht die letzten 10 Jahre gerade in der deutschen Bubble, also erstmal geil, dass es überhaupt so eine deutsche Bubble gibt, so Fashion aus Deutschland, die in Deutschland gekauft wird, gab es ja auch irgendwie lange nicht, also nicht keine coolen Brands zumindest so, sondern diese ganzen Tom Taylor, Marco Polo, C&A Story, das ist halt so ein bisschen durch und danach waren es irgendwie dann nur Ami-Brands oder so, die hier irgendwie gut gingen und das ist ja, da hat es, würde ich mal schon sagen, auch LFDY die Credits geben, die haben ja schon diese Tür geöffnet, auch das wieder so Brands in Deutschland. LFDY
hat echt was revolutioniert, das muss man wirklich sagen.
Ja. Also zumindest hat diesen Film nach Deutschland gebracht, ja, ne? Das ist einfach gut geexecuted und so und da gibt es ja irgendwie super viele Brands, die darauf auch aufgesprungen sind. Also,
voll.
Und die, was aus meiner Sicht halt die letzten 10 Jahre halt viel war, ist so dieser Film so von der Straße zur Skyline, dieses auch parallel zum Aufschwung mit dem Deutschrap, was natürlich auch super viel connected ist, so die Fashion-Brands mit den Rappern. Und das ist halt eigentlich immer so dieses vom Tellerwäscher zum Millionär-Story und so sehr Straße und Gangster. Und da haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, das passt jetzt nicht so 100% zu unserer Herkunft, also nicht so ganz authentisch, weil, also ich so hab das halt in meiner Kindheit, ich bin so auf dem Dorf groß geworden, so da gab es andere Themen, aber vielleicht jetzt nicht diese und ich kann das nicht so authentisch irgendwie.
Das finde ich sehr cool, dass dieser authentische Faktor mit dabei ist, weil das merkt man. Das merkt man wirklich stark
das,
so.
Das braucht es halt mittlerweile. Ich glaube, so Leuten was vorzuspielen, auch Kunden was vorzuspielen, das fliegt irgendwie immer irgendwann auf. So. Und das merken die Leute so. Man sieht so viel auf Social Media, was fake ist irgendwie. Und die Leute sehen, also ich persönlich auch, ich sehe mich ja nach echten Sachen, nach Sachen, die halt wirklich irgendwie real sind, auch auf Social Media. Und deswegen war uns das halt super wichtig. Genau, und deswegen versuchen wir halt nicht, diesen Film, den die letzten 10 Jahre alle gegangen sind, zu gehen, sondern wir holen so die Inspiration eher so aus diesem klassischen Bereichen, also so, was man jetzt die letzten Jahre oder das letzte Jahr so sehr Old Money Style genannt hat.
Old Money, jawohl, lag mir so, auf der Zunge, genau, aber ich wollte, dass du das sagst.
Ja. Hab ich das Schimpfwort in den Mund genommen. Nee, so Vintage, Polo, Ralph Lauren und sowas, so diese Ästhetik finde ich super geil irgendwie, so dieses irgendwie ein bisschen minimalistischer, ein bisschen mehr wieder angezogenere und so, auch für den Pieces und so. Aber es soll jetzt gar nicht so, dass wir jetzt so einen Ralph Lauren klonen wollen, sondern wir sind immer noch Streetwear, aber das ist so von da kommt die Inspo und so ein bisschen der Angle, in dem wir es betrachten und versuchen einfach, wie du auch am Anfang schon selber vorgelesen hast, quasi Elemente von Streetwear zu nehmen, eine Oversize Hoodie, ein Oversize Tee, so die Pieces, die da halt sehr klassisch sind, das zu kombinieren mit Einflüssen aus diesem ganz klassischen, mit, keine Ahnung, mal einem Hemd oder mit einer geilen irgendwie Hunter's Jacket oder so Workwear-Sachen. Und das halt irgendwie zusammenzupacken und daraus irgendwas Neues zu bauen. Und das natürlich alles nochmal so gefärbt in diesem Berlin-Film. Mhm. So, wir kommen halt von da, da ist natürlich auch die Inspo. Da ist halt auch, wenn du auf die Straße gehst, ist da halt schon Fashion irgendwie. Und da, wir haben das mal so genannt, The Modern Yuppie ist unsere Key Aesthetic, die wir da quasi so bespielen wollen. Und das ist so ganz klassisch eigentlich irgendwie eine Anzughose mit Sneakern und einem Oversize-Hoodie und einer Baseball-Cap. So, also den klassischen Fit so für unsere Ästhetik definieren und in die Richtung versuchen wir das zu
machen. Ich muss wirklich sagen, der Yuppie-Style habe ich am Anfang nicht so verstanden. Mittlerweile habe ich es drauf, feiere ich extrem. Du kannst auch, wenn du da ein Hemd drunter anziehst, funktioniert das genauso. Also die schicke Linie funktioniert genauso, als wenn du kein Hemd drunter anziehst und dann mehr Street bist.
Ja.
Das feiere ich extrem.
Und ich finde es auch spannend, so das, was man mit Silhouetten machen kann, ne? Weil zum Beispiel, du hast ja den Cardigan zum Beispiel, hast du gerade gezeigt. Wenn so ein Cardigan halt super eng geschnitten ist und so, sieht es halt immer sehr Business aus und sehr Dings. Aber wenn du den halt ein bisschen boxy schneidest, ein bisschen cropped und da ist einfach ein bisschen mehr Drop Shoulders und so in einem geilen Fabric, also für den Strick nimmst oder vielleicht so ein bisschen dieses Mohair-Style, wo es ein bisschen länger, dann sieht es direkt Fashion aus und direkt auch Streetwear aus und das zu kombinieren, das finde ich halt super spannend, weil man so klassische Elemente nimmt, die mit Sneakern zusammenpackt und dann hat es irgendwie einen neuen Look.
Ja, voll. Das Hemd, du meinst das, was ich von dir habe, ne? Das, dieses Resort-Hemd meinst du, ne?
Ich meinte gerade diesen Cardigan, den du gerade gezeigt hast. In deiner Tasche, den du mit hattest.
Ach so, der.
Da habe ich nur gerade dran gedacht. Genau, das Hemd, das ist ja auch so ein bisschen dieses Structure-Shirt.
Beim Hemd finde ich krass, sorry, dass ich unterbreche, aber beim Hemd triffst du tatsächlich auch diesen Resort-Schnitt, der aktuell einfach auch da ist.
Ja.
So kleine Nostalgie aus den 80s. Ja. Charlie Sheen hat es vorgemacht mit seinem Schnitt. Aber boxy Hemden im Resort-Schnitt top. Und wird 2024 auch auf dem Schirm sein. Also das ist ein geiles Hemd. Habe ich mir auch selber geholt. Fand ich richtig cool. Übrigens, ich freue mich auf den Sommer, das mal anzuziehen. Aber das sieht man schon. Dass die Pieces mit der Zeit gehen. Das ist schon, finde ich schon sehr, sehr geil. Also.
Ja, ich glaube, wir, also kurz am Hemden sind, glaube ich, voll wieder da. Auch letztes Jahr war ja schon viel. Und ich glaube halt jetzt, was ich im Moment so wahrnehme, dass es halt viel mehr wieder so um Struktur geht bei Pieces. So die letzten Jahre war halt immer sehr glatt Hoodie und einfach fettes Logo-Print oder fetter Graphic-Print drauf und so, that's it. Und dass jetzt viel mehr Strick wieder kommt, so dass es viel mehr so um Oberflächen geht, um Materialien und so.
Zopfmuster und, genau, und sowas. So, ja, genau,
diese ganzen Sachen. Da gibt es ja alle Farben. Und aber das finde ich auch ganz spannend, so ein bisschen mit der Struktur des Fabrics zu arbeiten und daraus irgendwie so, das ist natürlich auch super subtil, wenn du es von ganz weit weg aussiehst, dann denkst du einfach, das ist ein weißes Hemd, aber wenn du näher rangehst und das fühlst, es hatte dieses Gewebte, diese Struktur, das irgendwie gibt dem Ganzen so eine gewisse Hochwertigkeit auch und das macht es irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen spannender plötzlich wieder.
Gerade bei Stoffen ist es so, für Leute, die sich nicht für Mode interessieren, die sagen, ach, guck mal, der hat ein weißes Hemd an.
Ja.
Für Leute, die sich aber interessieren auf der Straße, also Klamotten, die sprechen ja, bevor du was sagst. Das ist ja das Geile. Das ist wie liebe ich Fashion so.
Ja.
Aber für Leute, die sich auskennen und sich befassen, die schauen genauer drauf und sehen dann die Kunst dahinter. Liebe ich extrem. Meine lieben Freunde, wenn ihr Patrick noch nicht kennt, checkt auf jeden Fall Prohibited Clo, ne? Also CLO.
Ja, Prohibited Clo, genau, CLO. Okay.
Check die auf Instagram ab. Ja.
Und TikTok natürlich,
und
ganz
TikTok
wichtig.
TikTok auf jeden Fall ganz wichtig. Sind auf jeden Fall sehr stark vertreten auf TikTok. Instagram, lasst den auf jeden Fall ein Follow da. Schaut euch die Sachen an, es lohnt sich. Gerne auf der Internetseite mal ein bisschen durchforsten. Preis-Leistung top. Wirklich geile Brand. Und gerne auch privat, patrick.prohibited.
Genau.
Ja, genau. Check die Jungs gerne ab. Wirklich geile Sachen. Und wenn ihr diesen Podcast noch nicht kennt, ja, nimmt euch gerne Zeit. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir eine Sternebewertung auf Spotify geben würdet und auch auf Instagram folgen würdet. Warnschrank Vibes. Ich heiße da genau wie dieser Podcast hier. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil von Warnschrank Vibes mit Patrick von Prohibited. Wir sprechen so ein bisschen über interne Anekdoten, ja, über Lieblingspieces. Wir stellen ein paar Pieces vor. Und ja, bleibt dran. Peace out. Wir sind raus. Ciao.